Iswas Hase. Der leckerste Podcast der Welt. Mit Cornelia Poletto und Dennis Willens.
Ja, das sind wir mit der Folge 108.
Es ist der Wahnsinn. Moin, moin Hase erstmal, ne?
Moin Giorno, lieber Hase. Wir haben heute wieder einen Live-Gast in unserer Show und den kennen wir aus dem Fernsehen. Da hat er seine Hände im wahrsten Sinne des Wortes überall drin. Er hat die Gabe, mit ein bisschen Stoff oder einem bisschen Stoff mehr Leben einzuhauchen als so mancher Hollywood-Regisseur seinen Produktionen. Stellt euch vor, ihr sitzt am Küchentisch und plötzlich fängt irgendwie eine Küchenrolle an zu sprechen oder es steht ein Pferd im Flur, Horst Ferdinand. Es bekommen Dinge irgendwie einen magischen Touch. Conny, wer ist heute da?
Martin Reinl ist heute bei uns. Hello. Hallo Martin.
Ich habe die ganze Zeit schon überlegt, ob ich jetzt hier als sprechende Küchenrolle reinkrätschen sollte oder irgendwie dir als Pferd reinwehren, aber ich wollte heute mal mich erstmal artig zurückhalten und ich erstmal die Show nicht kaputt machen.
Das ist schon mal sehr gut. Grundvoraussetzung als Gast hier im Podcast. Ja. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist eine Legende und zwar als Puppenspieler, als Synchronsprecher. Nur mal ein paar Charaktere genannt, zum Beispiel die Haselhörnchen, Pepp und Pepper, Vivaldi, Horst Ferdinand, Jan und Henry, die Erdmännchen, Elmo und Grobi von der Sesamstraße, Wusel, Gusel. Ja. Du hast irgendwie alles. Wie oft wurdest du im Interview schon gefragt, ob du früher auch mit Puppen gespielt hast?
Gar nicht, das erzähle ich immer als erstes von alleine. Weil die Leute wollen immer wissen, wie ich dazu kam. Und dann sage ich halt immer, dass ich als Kind schon mit Puppen gespielt habe. Ich war schon immer anders als die anderen Kinder.
Krass. Und wie kam die Idee, sowas ins Fernsehen dann zu bringen?
Ja, also ich bin da irgendwie reingestolpert. Also ich wollte das eigentlich, wenn ich ehrlich bin, wollte ich das immer machen. So, ich habe mir das aber auch nicht zugetraut oder habe auch nicht gedacht, dass das ein ernstzunehmender Beruf ist, von dem ich irgendwie meine Telefonrechnung und meine Miete bezahlen kann. Und aber ich fand das halt immer toll. Ich habe das immer mit Leidenschaft und mit Genuss eben beobachtet und gesehen und verfolgt. Also ich war natürlich als Kind Fan der Sesamstraße, der Muppet Show. Ich bin ja so genau in diese Zeit da reingeboren, wo das alles im Fernsehen seine Hochzeit hatte oder gerade so anfing und eben der diese Sensation war. Und hatte dann auch als Kind natürlich immer habe immer mit irgendwie Figuren gespielt, habe das immer nachgespielt, was ich da gesehen habe und so. Ich hatte einen Kermit und eine Miss Piggy als Handpuppe, mit denen die auch auf jedes Foto drauf mussten. Also es gibt kaum ein Kinderfoto, wo ich nicht irgendein Tier hochhalten muss. Und ich wusste als Kind schon immer, das muss der tollste Beruf der Welt sein. Also zumindest für mich. Und habe aber nie im Leben daran gedacht, dass das wirklich mal so sein wird, dass ich das mache. Und habe das immer nur so aus Spaß nebenher gemacht und dachte immer noch so, ich müsste irgendwas Anständiges lernen. Gut, das, was ich dann gelernt habe, war jetzt auch nicht so anständig. Ich habe dann erst Grafikdesign gemacht und dann
Kommunikationsdesign,
ja, habe ich gelesen. Ja, Grafiker ist das. Und das habe ich aber auch abgebrochen, weil ich schon merkte, dass ich konnte das handwerklich, lag mir das. Aber ich war da irgendwie unglücklich. Ich wusste, das wird nichts. Also ich wollte mein Leben nicht damit irgendwie vergeuden, da irgendwie mein Leben lang da irgendwo zu sitzen und irgendwelche Weinflaschenetiketten zu designen oder sowas. Irgendwie war das,
nee. Kann auch toll sein.
Ja, das kann, natürlich. Mittlerweile mache ich das tatsächlich in variierter Form. Wenn ich so Requisiten bastel oder sowas für unsere Produktionen, also da mache ich ganz viel. Also es hat mir schon genutzt, das Studium. Aber ich bin dann halt irgendwie irgendwann auf die schiefe Bahn geraten. Ich habe halt nebenher dann trotzdem immer nur für mich irgendwelche Figuren zusammengebaut und mit denen irgendwelche kleinen Sketche gemacht. Habe dann Film und Fernsehen studiert in Köln. Und da war es dann so, dass man da seine eigenen Projekte realisieren musste im Studium. Und dann habe ich so gedacht, naja, vielleicht ist das Einzige Mal in meinem Leben, dass ich das machen kann, was ich wirklich machen möchte. Und habe das halt genutzt und habe da kleine Puppenfilme gedreht und kleine Shows inszeniert. Und das sahen dann halt glücklicherweise ein paar Leute, die das dann irgendwie anderen Leuten erzählt haben. Und irgendwie ist man dann um fünf Ecken beim Fernsehen gelandet, weil man da halt jemanden kannte, der für Zimmer frei lustige Bilderrätsel sich ausgedacht hat.
Genau, da kommen wir gleich drauf. Das war ja praktisch der Start, wo man dich so wahrgenommen hat, Zimmer frei. Conny, wir haben uns gerade drüber unterhalten, wir sind alte Puppenfans von Fraggles und sowas haben wir geguckt früher. Wir haben gerade gesagt, da wurde neulich dieser Vorspann gepostet auf Insta und ein Flashback nach dem anderen, das verbindet man so mit Kindheit, ne? So Puppen. So.
Absolut.
Deswegen
also allein auch Sesamstraße, das ist für mich wirklich, also ich weiß nicht genau, wie alt ich war, aber ich würde mal sagen zwischen 5 und 7. jeden Abend durften wir die Sesamstraße sehen. Dann kam meine Mutter, hat gefragt, was möchtet ihr auf euer Abendbrot? Also dann, ja, ich hätte gern ein halbes mit Leberwurst, ein halbes mit dem, ein halbes mit dem. Und dann knabberten wir unser Abendbrot vor der Sesamstraße und danach ging es ab in die Kiste.
Puppen sind geboren.
Ist das jetzt immer noch so, dass wenn du, bevor du anfängst zu kochen hier im Restaurant, dass du arbeitest, erst noch eine Folge Sesamstraße guckst?
Nein, leider nicht, aber das wäre bestimmt
schade.
Großer Luxus.
Probier doch mal. Mal sehen, was vielleicht käme das auch ganz gut an. Ja. Du könntest das ja auch so Flatscreens vor den Gästen auch laufen lassen. Jetzt guck dir erstmal eine Sesamstraße und dann fragst du die Gäste, möchten sie ein Leberwurstbrot oder möchten sie irgendwas mit Käse?
Ja, das ist, wie gesagt, also Kinder, also Puppen sind so für mich so Geborgenheit, Kindheitserinnerung. Dabei gibt es ja auch ganz moderne Puppen, da werden wir gleich noch drüber sprechen, wie die Puppenwelt heute aussieht. Da bin ich nicht mehr so richtig im Game, aber glücklicherweise bist du da informiert. Gerade auch in Sachen Fraggles hast du mir erzählt, da gibt es offensichtlich jetzt wieder ein...
Die sind wieder da. Sie waren wahrscheinlich nie wirklich weg, aber es gibt zurzeit bei, ich vergesse mal, wie es heißt, Apple TV, Apple Plus, Apple, also das Fernsehen von Apple. Krass. Da gibt es zwei sehr unterhaltsame, neue, nagelneue Staffeln, ein Reboot, was sich auch durchaus sehen lassen kann.
Na, wir wollen dich erstmal kennenlernen und dafür eignet sich unsere Schnellfragerunde am besten. Pass auf, ein paar Fragen schnell beantwortet.
Ich wollte sagen, sind die Fragen schnell oder muss ich auch schnell antworten?
Die Antworten, also beides eigentlich.
Ach so.
Im Prinzip beides wäre super.
Okay.
Los geht's. Wir haben eine kleine untermalende Musik dafür. Mettbrötchen oder vegane Bowl?
Vegane Bowl.
Pudding oder mit oder ohne Haut?
Ohne.
Müsliriegel oder Schokoriegel?
Schokoriegel.
Eis aus der Waffel oder aus dem Becher?
Waffel.
Mit welcher deiner Puppen würdest du am liebsten essen gehen?
Oh, Charming Trottel.
Mit welcher unter keinen Umständen?
Horst Ferdinand.
Dein meistgehasstes Lebensmittel?
Koriander.
Und was war dein letztes selbstgekochtes Gericht?
Das war, es ist ein bisschen Fangfrage, weil ich jetzt gerade momentan nicht zu Hause bin, sondern unterwegs. Das war, ich glaube Blumenkohl hier wie heißt denn das? Los, hilf mir.
Schweren Sahnesoße?
Nein, hier, so was jetzt alle machen. Und ich auch.
Blumenkohlsteak?
Nee, so diese Nuggets, so paniert.
Ach so, ja.
Ach so.
Okay.
Ganz toll.
Das heißt, du kannst offensichtlich kochen, wie ich da raushöre.
Ja, doch, ich gebe mir Mühe. Ich habe ja tatsächlich, kann gleich mal ein bisschen angeben, ich war ja nicht nur, ich war einerseits in meiner Filmhochschule, in der ich studiert habe, hatte ich mit ihm zu tun, aber ich war auch jahrelang der Nachbar von Alfred Biolek, tatsächlich.
Ach.
Ja, und hab auch ein bisschen von ihm das Kochen gelernt, tatsächlich.
Du, das werde ich auch nie vergessen. Es gab mal im Feinschmecker, auch vor 100 Jahren, eine Umfrage, wer der bekannteste Koch Deutschlands ist. Und da kam erst Alfred Biolek und dann Eckart Witzigmann.
Nee.
Ja.
Das ist natürlich wahrscheinlich unter Köchen ein Affront.
Absolut.
Wurdest du da abends, muss man sich vorstellen, wurdest du zum Weinchen eingeladen?
ja, trink mir mal ein. So oft war ich jetzt nicht, also ich war jetzt nicht da jeden Abend, aber... ab und zu mal durfte ich mal da vorbeikommen und dann
war eine Legende oder ist eine Legende.
Ja, also
Sendung geliebt.
Ich auch. Also ich hab mich auch immer sehr fürs Kochen einfach interessiert. Ich fand das immer ganz toll. Also das war auch so das Erste, worauf ich Wert legte, als ich zu Hause ausgezogen bin. Also zu Hause muss man sagen, bei meinen Eltern Kochen war jetzt nicht so das Thema Nummer eins. So. Also mich hat's immer sehr interessiert, aber es war überschaulich. Meine Mutter ist bis heute eine große Freundin der Fertiggerichte-Sache. Also nicht so, dass sie jetzt einfach nur was in die Mikrowelle schiebt, sondern sie kombiniert dann. Also sie kauft dann das tiefgekühlte Gemüse und kombiniert es mit anderem tiefgekühlten Gemüse und so. Also sie macht dann schon eine neue Mischung draus.
Die klassische Bofrost-Kundin.
Ja, sowas. So, also sagen wir so, als ich zu Hause auszog, ich war noch geschmacklich, ein geschmackliches Nichts.
Unterentwickelt.
Ich konnte da noch einiges ausbauen. Es gab auch wirklich Gemüsesorten, die in meinem Leben nicht stattfanden bis dato. Und das fand ich dann ganz spannend, diese Welt zu entdecken. Also ich habe dann sofort Wert gelegt, als ich zu Hause ausgezogen bin, dass ich meine erste Wohnung, die eine relativ kleine Butze war, aber dass ich da zumindest eine halbwegs geräumige Küche drin habe, in der ich ein bisschen rumspielen konnte und mich ein bisschen ausprobieren konnte.
Und du bist offensichtlich Vegetarier oder Veganer oder was?
Genau, ja. Vegetarier, ja. Aber das ist Das ist, also früher habe ich lustigerweise so meine ganz frühen Freunde, die kennen mich noch so, da hieß es immer, wenn man zu Reinl kommt, gibt's Fleisch. So, und irgendwann bin ich davon weggegangen. Aber ich versuche es mir nicht anmerken zu lassen.
Und ihr habt dann zusammen gekocht oder er hat was für dich gekocht oder man hat sich irgendwie nur draußen getroffen und
hat sich über Rezepte ausgetauscht? Wir haben dann die Fernsehshow nachgespielt. Also tatsächlich, also ich habe mich dann immer reingewanzt. Er sagte dann manchmal, also man muss dazu sagen, er war tatsächlich mein Lehrer an der Hochschule, so, aber Bio war auch immer so einer, der auch immer gerne so ein freundschaftliches Verhältnis auch mit seinen Schülern hatte. Also der immer sagte, wir machen das ja ein bisschen anders und hier kommt man vorbei und dann, das können wir auch bei mir zu Hause beim Kaffee, können wir auch mal über irgendwie die Seminararbeit da reden und so. Und dann, ja, dann lud er einen halt zu sich nach Hause ein. Er lud auch immer sein Seminar. Einmal im Semester lade ich alle zu mir nach Hause zum Kochen und zum Essen ein. So, also ich glaube, es war auch manchmal, waren die Seminare, die er gab, manchmal auch nur so der Vorwand, sich gemeinsam zu besaufen und so. Das war schon sehr schön. Das
macht schon sehr viel Spaß. Einem echt sympathischen Typen. Also hast du ihn mal kennengelernt?
Ich habe ihn mal kennengelernt, aber nur ganz kurz auf der Bühne in Berlin. Und da haben wir gequatscht. Das war gleich irgendwie super. Aber dann
also offensichtlich ein nahbarer Typ.
Ja, schon. Also wie gesagt, wir waren jetzt nicht so eng, wie gesagt, aber schon. Also es war immer so, dass wenn er sagte, ich lade euch alle zum Essen ein, und dann kam auch schon immer und sagte, du kannst auch gerne ein bisschen früher kommen. Und dann habe ich immer so ein bisschen die Schnippelhilfe da gemacht und was man dann halt das so macht. Ja, genau. Das so. Aber das war immer sehr spaßig. Das hat mir sehr viel Freude gemacht.
Wir haben eben Vivaldi erwähnt im WDR bei Zimmerfrei. Das war, finde ich, legendär. Das habe ich so gerne geschaut und da habe ich dich so das erste Mal wahrgenommen mit deiner ganzen Arbeit. War das so ein Ritterschlag, als du die Anfrage bekamst, oder wie kam es dazu?
Auch da bin ich ja so ein bisschen reingestolpert. So wie bei vielen im Leben sind das immer solche Sachen, wo ich mir gar nicht so viel ausmale im Vorfeld, was das mal werden könnte. In dem Fall war es wirklich so, dass ich eigentlich nur in einer einzigen Sendung mal was machen sollte. Sie hatten ja bei Zimmerfrei, gab es immer das lustige Bilderrätsel, wo immer irgendein Begriff halt bildlich dargestellt wurde und der Gast scheiterte meistens daran, das zu erraten. Und da hatten sie halt so in der Sendung, in der ich als erstes Mal mitwirkte, ein Bilderrätsel geplant. Der Gast war Jutta Speidel und Jutta Speidel hat wohl in irgendeinem Interview mal erzählt, dass sie am liebsten irgendwelche anspruchsvollen Rollen spielt. Und deswegen war das Bilderrätsel anspruchsvolle Rollen. Man wollte also dann da einen Rollmops, eine Küchenrolle, eine Klorolle hinlegen, die dann irgendwie sprechen sollten und die dann so ein bisschen zickig mal sagen sollten, nein, wir sitzen nicht in der Küche, wir wollen lieber im Wohnzimmer sitzen, wir sind uns viel zu fein für die Küche und so. Naja, und dann suchten sie jemanden, der diesen Objekten da eine Stimme gibt. So, und ich kannte um zwei Ecken jemanden, der da arbeitete, der sagte, frag doch mal den Reinl, der kann so ganz lustige Stimmen machen. Und dann haben die mich angerufen und dann habe ich irgendwie einen Geistesblitz gehabt und habe denen gesagt, naja, wenn ihr wollt, ich könnte euch auch die Klorolle so als Puppe machen, dass die einen Mund hat und dass die noch Augen hat, dass die sich ein bisschen bewegen kann, dann müsst ihr nicht nur da so eine tote Klorolle da hinlegen. Und ich glaube, die haben das gar nicht verstanden. Die haben dann irgendwie nur so, ja, machen Sie, was Sie wollen. Hauptsache, Sie kommen da zur Sendung. So, und dann habe ich halt so ein bisschen in Eigenregie diese Sachen da gebaut, so relativ schnell auch tatsächlich, und bin damit in die Sendung spaziert. Und dann hatte ich ein bisschen das Glück, dass Jutta Speidel dieses Rätsel überhaupt nicht verstanden hat. Und irgendwie halt dann zog sich das auch.
Das heißt, du hattest viel Sendezeit.
Ich hatte sehr viel Sendezeit und ich hatte vor allen Dingen weniger Text, als ich Sendezeit hatte und wurde gezwungen, also auch zu improvisieren. Ich musste mir halt irgendwas einfallen lassen und dann habe ich irgendwelches dummes Zeug geredet, was ich ja danach eigentlich dann nur noch da gemacht habe. So, jedenfalls kam das alles ganz gut an. Und dann bin ich da rausspaziert und dachte, okay, jetzt warst du auch mal bei diesem berühmten Zimmerfrei. Das war ja damals schon sehr berühmt und beliebt und fand das irgendwie ganz nett. Und dann ein paar Tage später bekam ich plötzlich dann einen Telefonanruf. Ja, sie fanden das ganz lustig und sie bauen die Sendung gerade so ein bisschen um. Oder irgendwie, sie hatten immer so eine Kabarettistenstelle in der Sendung wo immer so im Wechsel verschiedene Leute, Cordula Stratmann war da immer.
Stimmt,
ja so
als Annemie.
Die kam immer von oben. Die kam immer rein. Mhm. Und halt noch so ein paar andere. Und das wechselte immer so von Sendung zu Sendung, wer da kommt. Aber es war schon so ein festes Ensemble. Ne? Mal kam Annemie Hülschrath, mal kam der. Und dann irgendwie hörte da gerade jemand auf und dann fragten sie halt, ob ich nicht Lust hätte, da diese Position zu übernehmen mit den Figuren. Und so kam das tatsächlich, dass ich dann nochmal da eingeladen wurde. Und dann habe ich das, glaube ich, 3 Jahre mit den entsprechenden Rollen gemacht, mit den Klorollen und dem Rollmops und der Küchenrolle. Und dann waren irgendwann mal alle Klopapierwitze erzählt. Und dann haben wir uns nur überlegt, was könnte jetzt passieren. Oder könnte man auch mal eine andere Figur reinholen und dann kam Vivaldi ins Spiel. Der war eigentlich auch nur so eine Figur, die mal für irgendeinen Sketch gemacht wurde.
Ja, eigentlich haben doch gar nicht so einen Comedy-Faktor, oder? Hunde sind hundelustige Wesen. Doch.
Der sah irgendwie süß.
Ja, der sah süß aus. Den erinnere ich auch noch.
Schön
ja.
Zottelig.
Ja, ja. Mhm. Also ich weiß noch, dass ich halt so, ich hatte halt so ein paar Figuren noch so im Schrank, die habe ich dann einfach eine eingepackt, bin zur Redaktion und habe gesagt, so, ich hätte hier einen Hund, ich hätte hier eine Katze, ich hätte hier das hier. Und dann fanden sie den, beim Hund gingen alle Augen weit auf und sagten, ach, nimm doch den mit. Und dann haben wir irgendwie so eine hanebüchene Geschichte, habe ich mir ausgedacht, dass Vivaldi im Weihnachtspreisrätsel der Zeitschrift Frau mit Hund den zweiten Preis gewonnen hat, eine Studiobesichtigung bei Zimmerfrei. Der erste Preis wäre eine Dose Hundefutter gewesen, den hat er leider nicht gekriegt. Und
Frau mit Hund.
Und dann durfte er halt in der Sendung da bleiben. So ist er da reingeraten und dann war ich da 14 Jahre und bis zum bitteren Ende.
Also, mein Liebling war auch wirklich Purzel.
Westermann. Der Pitbull, der immer in Christine Westermann verliebt war. Ja. Ja.
Wie kommen wir auf so eine Scheiße?
Keine Ahnung. Ich musste mir ja jede Woche was einfallen lassen und manchmal hattest du auch einfach keine Ideen und dann hast du einfach irgendwas ausprobiert oder einfach irgendwas mitgebracht und einfach gesagt, das ist heute das Thema. Heute verliebt sich einer in Christine.
Und inwieweit war das geskriptet? War das alles Impro oder hattest du schon ein paar Outlines geskriptet? Und
ja, also ich hatte immer ein Notprogramm, ja. So wie du da so einen kleinen Zettel mit dir mit Fragen da zurechtgelegt hast, genau. Hatte ich immer auch
da
so
weiche ich regelmäßig von ab.
Ja, genau, so war das bei mir auch. Also ich hatte so einen Sticker.
Kann ich bestätigen.
Ich hatte so 5 Notpointen immer so, wo ich immer wusste, wenn gar nichts läuft, wenn der Gast völlig dicht macht, dann kann ich irgendwas erzählen oder habe noch irgendeinen Gag, mit dem ich dann am Ende da raus spaziere. Ja. Und der Rest war immer so ein bisschen Wundertüte, weil also tatsächlich mit den Leuten um mich drum, also mit den Gästen, war nie was abgesprochen, auch mit Götz und Christine nicht. Nur so ganz selten mal, dass ich mal...
Ja, die haben sich ja am meisten in die Hose
gemacht. Ja, also ganz am Anfang habe ich das nochmal noch so in der Probe so vorgespielt, bis wir irgendwann gesagt haben, das mache ich nicht mehr, weil dann auch so ein bisschen die Luft raus war, also die Spontanität auch bei Götz und Christine, die ja dann auch immer, also Christine hat ja immer sehr süß reagiert und lachte sich ja dann auch immer tot und so. Und
das ist auch wirklich das Salz in der Suppe, das haben wir ja auch so geliebt bei unserer Sendung. Wir wussten ja nur ungefähr, was wir kochen, beziehungsweise du wusstest, was wir kochen. Und wir haben einfach laufen lassen.
Ja.
Komplett eine Dreiviertelstunde nur laufen lassen.
Ja, aber man muss sich drauf einlassen. Also ich hatte am Anfang Panik, weil ich eigentlich immer so ein Kontrolli war oder auch immer noch bin. Also ich will auch immer so wissen, ja, so also halb. Also ich will schon irgendwie in irgendeiner gewissen Art vorbereitet sein. So. Und wissen, wo bin ich da oder was erwartet mich da oder mit wem treffe ich mich da und so. Das ist schon so, dass ich da gerne ein bisschen mich da schlau mache vorher. Und ich war am Anfang schon so, dass ich immer da was auf dem Zettel haben musste zumindest. Also sobald ich das habe, kann ich auch davon abweichen und falsch abbiegen. Aber ich brauche immer noch irgendwie so eine Sicherheit, sagen wir es mal so.
Wie war das bei dir, Conny, am Anfang, wo du gekocht hast?
Es ist bis heute so. Also ich kriege ja auch immer in der Küchenschlacht Moderationskarten für jede einzelne Folge. Und die lese ich mir natürlich schon durch und ich beschäftige mich auch mit den Kandidaten. Aber
dann beschließt du es genauso nicht zu machen,
genau.
Wie es da drauf steht.
Nein, weil es so wichtig ist. Also das Kochen habe ich mittlerweile irgendwie ganz gut drauf.
Ja.
Und das Wichtige ist, auf die Menschen einzugehen.
Ja.
Und wenn ich mich da irgendwie stur, das ist genauso wie mit dir.
Halt
ich
zuhören.
Wusste einfach, wie auf welchem Kochniveau du dich bewegst. Es hat ja oft auch für den goldenen Kochlöffel gereicht, manchmal auch nicht. Und nein, ich wusste, was ich koche. Ich wusste, wer an meiner Seite ist. Und dann brauche ich keine Moderationskarten.
So, also
das hat aber auch ein bisschen mit Übung zu tun.
Ja.
Mir fiel es zum Beispiel am Anfang unfassbar schwer, die Gäste zu begrüßen. Dieses herzlich willkommen, hier sind wir wieder, Polettos Kochschule. Ist ganz schwer. Mhm. Aber wenn du das irgendwann...
Ja, du hast einfach nicht so das Gastgeber-Gen.
Nee, genau. Ja, genau so.
Die einen sagen so, die anderen so. Aber letztlich ist tatsächlich, meine Auftritte waren im Grunde ein bisschen wie eine Kochsession. Also man braucht ein Rezept, das kennt man weiß, wo man hin will am Ende. Und dann fehlen dir vielleicht 3 Zutaten und dann musst du ein bisschen improvisieren und dir was Neues ausdenken. Oder wenn es verbrennt, musst du irgendwie gucken, wie rette ich die Situation jetzt noch.
Ja, und es macht einfach mehr Spaß, wenn da die Spontanität nicht verloren geht.
So.
Und deswegen muss man das ein bisschen locker machen.
Ja. Hast du jemals ein Lebensmittel animiert? Oder?
Ja, viele. Also, gut, ich habe ja gerade schon erzählt, ich war schon Rollmops.
Ja,
ne?
Ja, klar.
Da ging's los. Dann war ich natürlich Fräulein Spaghetti.
Fräulein Spaghetti, okay.
Das war mir vorbei. Oder Frau Spaghetti. Ja. Als ich anfing, gab es das Wort Fräulein noch. Beim Haselhörnchen, das war eine Kinderserie, die ich bei Superhotel gemacht habe, da gab es einen sprechenden Spaghetti-Teller. Dann in der Vivaldi-Show hatten wir die Wabensemmeln, das waren 2 Spule Brötchen. Und Mehreres, also ja, ja. Ich habe also sehr viele sprechende Lebensmittel im Puppenregal. Ich habe auch noch einen sprechenden Käse, Till Sitter. Und doch, ich bin da sehr erfahren. Also.
Ja, genau darüber habe ich mir auch so Gedanken gemacht. Das ging ein bisschen an mir vorbei, bis auf den Rheumops. Dann habe ich mir auch gedacht, was eignet sich so als Lebensmittel? So eine schlecht gelaunte Lasagne könnte ich mir gut vorstellen. Oder so eine, ja. So eine klugscheißerische Roulade. Oder,
ja. Oder so einen schlecht gelaunten Ed Ammer.
Ja.
Ja, siehst du den auch noch. Ich habe auch noch eine die Klatschreporterin Rauke Ludowig. Und natürlich Silvi Mais, Günter Lauch.
Also ich könnte den ganzen Glöckler Tag hast du da auch, oder den Glöckler?
Ja, aber den kann man nicht essen.
Nein, das ist gut, okay. Aber ich dachte jetzt so gerade an Promis.
Ach so, nee, bei mir ist es dann, Silvi Mais ist bei mir natürlich ein sprechender Maiskolben.
Kriegst du vielleicht auch oft die Frage gestellt, weil so ging es mir, weil ich ja auch viel Familienprogramm gemacht habe und du hast ja auch Kinderserien und sowas gemacht, ja. Wo da so der Unterschied ist im Anspruch oder was du lieber magst oder
Tatsächlich machen wir da gar nicht so große Unterschiede. Also ich habe mich da viel mit meinem Kollegen Carsten Hafke, mit dem ich sehr viel zusammen spiele und arbeite, mal drüber unterhalten und wir haben irgendwann festgestellt, eigentlich machen wir es erstmal nur für uns. Wir sind ganz, ganz große Egosäue und machen erstmal, wir wollen einfach uns eine schöne Zeit machen bei der Arbeit und dass wir irgendwie Spaß haben. Und dann haben wir halt das Glück, dass das im Idealfall sich auch ein bisschen auf den Zuschauer überträgt. Und ob das dann für Kinder ist oder für Erwachsene ist, letztlich wurscht. So, also im Idealfall baue ich auch meine Kindersachen so, meine Kinderprogramme, die ich so fürs Fernsehen mache, dass die auch für Erwachsene funktionieren. Das sind dann manchmal so andere Ebenen, die man dann so bedient. Also dann hat man schon mal so Gags drin, wo ich auch schon weiß, das wird kein Kind verstehen. Aber die Erwachsenen haben Spaß, weil ich denke ja immer, im Idealfall sitzen vielleicht die Eltern oder die Großeltern mit vorm Fernseher und die freuen sich dann über irgendetwas. Mhm. Und umgekehrt ist es genauso. Also auch das, was ich primär für Erwachsene mache, funktioniert auch für Kinder.
Also im Prinzip dasselbe Glücks- und Erfolgsrezept wie die Muppets, oder?
Genau. So, es ist so dieses etwas altbacken klingende Wort Familienunterhaltung. Mhm. Mhm. So, und das macht eigentlich sehr viel Spaß. Also natürlich guckt man immer ein bisschen, wenn ich jetzt weiß, das ist jetzt fürs Kinderfernsehen, das werden gewisse Themenbereiche vielleicht ein bisschen ausgeklammert und kommen vielleicht nicht so sehr intensiv zum Zug. Und manchmal haut man dann beim Erwachsenenprogramm noch ein bisschen mehr auf die Kacke. Letztlich ist es, also am Anfang dachte ich immer noch so, Ganz früher wollte ich immer so, ja, ich will jetzt natürlich so ins Late-Night-Dings da rein und Zimmerfrei war ja im Grunde auch eine Late-Night-Show, ja. Die wir da gemacht haben. Aber irgendwann merkte ich, es ist eigentlich völlig egal. Mir macht die Arbeit ist die gleiche tatsächlich. Ob ich jetzt in der Kindersendung unterm Tisch liege oder in der Late-Night-Show hinterm Sofa, ne, in beiden Fällen liege ich da, gucke auf den Monitor und halt irgendwas hoch und rede albernes Zeug.
Mhm. Werbung. Kurzer Break, Freunde, denn wir haben einen neuen Podcast-Partner. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich für jede Mahlzeit, die ich ungeplant und hungrig in mich reingeschaufelt habe, einen Euro bekommen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt reich. Aber die Frage ist, wäre ich auch gesund? Naja, und deshalb habe ich Lifesum ausprobiert. Das ist quasi wie ein Navi fürs Essen. Lifesum sagt dir, was reinpasst, was gut tut und wann du vielleicht doch lieber zum Apfel statt zum Schokoriegel greifen solltest. Egal, ob du jetzt abnehmen willst, dein Gewicht halten, Muskeln aufbauen oder einfach nur checken willst, was du so den ganzen Tag futterst. Lifesum ist dein digitaler Ernährungsbuddy mit Rezepten, mit Diätplänen, Wasserinnerung. Ja klar, trinken ist auch wichtig. Ne? Und KI, also künstlicher Intelligenz. Und die ist wirklich das Beste daran. Es war noch nie so simpel, was du isst, zu tracken wie mit Lifesum. Du kannst dein Essen nämlich einfach scannen, also den Barcode der Packung oder per Sprachnotiz beschreiben, natürlich auch als Text eintippen oder, und das ist mein Favorit, einfach mit der Kamera fotografieren. Und schwupp sagt dir die KI, was du da so isst, also Energiedichte, Fett, Proteinanteil, Kohlenhydrate und so weiter und so weiter. Das ist super schnell und kinderleicht. Lifesum ist allerdings viel mehr als nur ein Kalorienzähler. Das ist dein persönlicher Ernährungscoach, der dich auf dem Weg zu einem gesünderen Leben unterstützt. Und jetzt kommt der Knaller. Nur für euch, liebe Hasis, gibt's 55% Rabatt auf die Premium-Version. Einfach schnell in die Shownotes gucken, dort auf den Link klicken. So günstig kommt ihr nie mehr an eure Sommerfigur.
Was ich dich immer mal fragen wollte, wer war Vorbild für Charming Traudel? Gibt's da, also, man holt ja seine Inspiration auch sehr oft aus seinem Umfeld.
Ja, natürlich. Ja. Also tatsächlich, muss ich aufpassen, dass ich
ja, jetzt... Du musst ja nicht sagen, wer, aber gab es dafür ein
Vorbild? Es gab Vorbilder. Ja. Es gab sogar, also eins bin ich wahrscheinlich auch selbst, tatsächlich, auch wenn man es manchmal vielleicht nicht denkt, aber da ist schon sehr viel von mir auch drin oder von, ja, so das, was ich, vielleicht was ich früher mal war. Also ich war schon immer eigentlich ein sehr introvertierter und schüchterner Mensch, man glaubt es kaum.
Das glaubt dir doch kein Mensch.
Nee, das weiß ich, aber das ist ja oft so. Die Introvertiertesten sind dann am Ende die größten Rampensäue. Mhm. Aber so letztlich bin ich ganz privat, wenn ich so ganz alleine bin, bin ich doch relativ still und zurückgezogen. Und
hast du manchmal den Gedanken bei Auftritten, warum mache ich das hier eigentlich alles, so kurz davor?
Nee, ich habe ja, was ich ja habe, das ist ja, das darf man ja gar nicht so laut sagen, das ist ja dieses, das habe ich jetzt erst vor kurzem gelernt, den Begriff, Imposter-Syndrom. Kennt ihr das?
Ja,
das heißt, ist dieses Gefühl,
du bist,
dass man...
Du denkst, du bist eine komplette Null.
Irgendwann fliege ich auf.
Irgendwann bricht das Kartenhaus
zusammen.
Eines Tages
wird es einer merken, dass wir haben uns 20 Jahre lang geirrt, der Reinl ist völlig falsch hier, der muss weg. Und,
ich kenne das so gut.
Und das habe ich ganz schlimm, das habe ich ganz häufig, dass ich einfach da so stehe und denke, dass ich, ja, hoffentlich merkt es keiner. Ich bin eigentlich hier, ich gehöre hier nicht her. Aber... Naja.
Hast du sowas auch, Conny? Solche Gedanken?
Ja. Oder?
Echt?
Ja.
Irgendwann merken sie es?
Ja. Ich weiß auch nicht, das holt mich manchmal so in Träumen ein.
Oh ja.
Also gar nicht direkt vor irgendetwas, wo, sondern so, und dann wache ich irgendwie ganz erschrocken auf, aber passiert nicht so oft. Aber habe ich schon gehabt, ja.
Ich weiß nicht, wie oft ich in meinen Träumen schon immer wieder vor irgendwelchen Klassenarbeiten stand. Also ich träume immer wieder, dass ich irgendwelche schulischen Prüfungen
also
habe.
Schule da.
Ja, und auch. Überhaupt keine Ahnung mehr habe. Von nichts, natürlich nicht, weil es schon so lange her ist.
Man sitzt auch da in dem Bewusstsein, ich bin jetzt irgendwie 49 und die alle um mich herum sehen aber immer noch so aus wie vor 30 Jahren. So, und wir schreiben eine Abitursarbeit und ich weiß, denke ich mal, aber ich war doch seit 30 Jahren nicht mehr hier. Was machen wir eigentlich? Warum bin ich denn jetzt da? So, ja, ganz wichtig.
Woher kommt das? Warum? Also ich kann mir das überhaupt gar nicht erklären.
Ja, da haben wir irgendwas versäumt zu klären damals, eindeutig. Ne?
Warst du
Vielleicht hätten wir damals die Abitursarbeit mal wirklich schreiben sollen und nicht abschreiben.
Wahrscheinlich. Aber warst du schon immer so selbstbewusst, wie du jetzt bist, Conny? Oder ist das auch, wie warst du früher, wenn ich dich irgendwie als Jugendliche kennengelernt hätte?
Ich war wirklich früher, also ich sag mal so im Alter... von 7 bis 14 oder bis 14 überhaupt wirklich sehr schüchtern.
Ach, auch?
Ja.
Okay.
Ja. Und es ist so bescheuert, ne? Aber es fällt mir gerade so ein. Ich weiß noch ganz genau, als ich mir das erste Mal einen Mascara gekauft habe, in Stahlblau, und den das erste Mal vorsichtig aufgetragen habe, ich gedacht, jeder beobachtet mich jetzt, jeder guckt.
Das ging mir genauso, als ich mir meinen ersten Mascara gekauft habe.
Das ist mir jetzt wirklich gerade spontan eingefallen. Aber ich war wirklich erst früher wirklich schüchtern.
Okay.
Krass. Hat sich dann auch relativ schnell abgebaut, aber so bis 14, 15.
Das ist ja der Grund, warum ich mit den Puppen unter hinterm Sofa liege. Das ist so da, das ist immer so ein Ventil. Also tatsächlich bin ich als Mensch oft stiller als das, was ich dann da mache. Also da gibt es schon manchmal Leute, die ganz überrascht sind, wenn ich da
anfange. Aber hin und wieder tauchst du auch im On auf.
Ja, das jetzt ja. Aber selbst das musste ich lernen. Also das muss man sich ja auch irgendwie, das ist ja auch, man ist ja auch, wenn man im Fernsehen, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, Cornelia, oder auch bei dir, wenn man halt vor einer Kamera steht, ist man ja doch immer noch, man ist zwar vielleicht sich selbst, man präsentiert sich persönlich mit seinem eigenen Namen, aber man ist ja trotzdem immer eine Art Figur, irgendeine Art von Kunstfigur ist man ja, die man da darstellt. Also man ist ja nie so 100% die private
Person. Beim Moderator bist du keine Kunstfigur, aber du musst so ein bisschen deinen Weg finden, wie bist du eigentlich,
ja, das meine
so on
ich.
Air. Ne?
Ja, ja. Also du hast ja schon eine gewisse
Haltung.
Ich fühle
mich auch wie Miss Piggy der Köcher.
Oh Gott. Da wüsste ich aber ein paar andere Beispiele auf die.
Mist, die hat auch schon mal ein Kochbuch herausgebracht, wusstest du das?
Du, ich habe eine Gewürzmischung für Schweinezubereitung, die heißt Miss Piggy's Powder.
So,
jetzt?
Ja, okay. Kennst du nicht?
Nee.
Und schmeckt die dann nach Frosch?
Nee, die hat eine ganz, ganz tolle Paprika-Fenchelnote.
Aha.
Weil Schweinefleisch ja oft, wie Miss Piggy auch, leicht fett ist. Und da musst du ja, um das auch gut zu verarbeiten, musst du ein bisschen Fenchel und Schärfe, Gewürze reinbringen. Und ist nicht, also ich liebe Miss Piggy's Powder.
Hört sich gut an.
Mhm.
Du bist ja relativ schnell dann auch mit so, sag ich mal, sehr prominenten Leuten konfrontiert worden, mit denen du da zusammen quasi performen musstest. Ich glaube, Charming Traute hatte sogar ihre Premiere mit Happe Kerkeling oder so. Ich habe da so ein Foto
gesehen.
Tatsächlich,
ja. Ne? Das war gut recherchiert.
Ja, ja. Wie hast du denn darauf reagiert? Hat dir das da auch geholfen, dich quasi hinter der Person dieser Puppe zu verstecken? Oder hattest du eigentlich gleich gar keine Berührungsängste mit diesen ganzen Leuten, die du ja wahrscheinlich auch alle nur vom Fernsehen kannst?
Ja, ja. Ja, wie gesagt, mal so, also tatsächlich mit den Puppen hat man da irgendwie ein anderes Ventil. Mhm. Also da ist man dann wesentlich mutiger als das, wie ich dann vielleicht den Leuten privat gegenüber treten würde oder so. Also dann.
Und was war das für eine Nummer mit Habe Kerkeling? Ich kenne nur das Foto, aber ich kann mich nicht mehr an das Setting
erinnern. Das wurde auch noch nie veröffentlicht. Also das wurde mal öffentlich gezeigt zwar, aber nicht im Fernsehen oder sonst wo, weil das war eine Studienarbeit tatsächlich. Das war mein Vordiplom damals an der Kunsthochschule der Medien, wo ich studiert habe. Und da habe ich im Grunde als Studienarbeit sowas in der Form eigentlich habe ich ja mein Leben lang immer nur eine Nummer. So, irgendwer sitzt da und ich komme mit der Puppe und quatsch die blöd von der Seite an. Also das ist mein Act sozusagen. Den verwurschtel ich, solange ich leben kann, immer wieder in anderer Kombination,
Verrat
in anderer
nicht so Form. Viel, sonst stürzt das Kartenhaus wirklich
ist irgendwann. Ja, jetzt heute kommt alles auf den Tisch. So, das war auch mein letzter öffentlicher Auftritt hier überhaupt. Vielleicht. So, also jedenfalls.
Und da hat Harpe mitgemacht.
Da habe ich so eine Nummer gemacht. Das war so. Das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich habe die Idee war auch, es war so eine Puppenshow, die ich da gemacht habe, war auch so die Idee, dass das so eine improvisierte Geschichte war. Ein bisschen in Anlehnung an Zimmerfrei. Bei Zimmerfrei ging es ja immer darum, ein Gast kommt und bewirbt sich um ein freies Zimmer. So, und in diesem Konzept war das so die Idee, dass diese Puppen alle einen Fernsehsender haben und einen Moderator für ihren Sender suchen. Und dann war die Idee, dass dann immer ein Prominenter kommt, der dann irgendwie in einer Impro-Geschichte irgendwelche Fernsehformate moderieren sollte. So, und da kam ich damals an Happe Kerkeling tatsächlich ran, der damals irgendwie gerade so einen kleinen Karriereknick hatte, oder der war gerade nicht so angesagt und nicht so präsent, deswegen war er irgendwie leichter zu kriegen, scheinbar, und hatte da auch sichtlich irgendwie Spaß an der Sache. Und dann haben wir mit dem das so zwei, drei kleine Szenen gedreht und improvisiert. Und dann waren wir eigentlich schon fertig. Und dann hatte er aber sehr viel Spaß an der Sache und hat gesagt, wollen wir nicht noch irgendwas machen? Und ich hatte aber gar nichts mehr vorbereitet. So, wir haben vorher ich glaube einmal Nachrichten sollte er mit einer Figur zusammen vorlesen. Und dann hatten wir eine andere Geschichte, wo er so Teleshopping irgendetwas verkaufen sollte. So, und dann das war's. Und dann sagt er, wollen wir nicht noch was machen? Und dann hatte ich nur noch diese Charming Traudel-Puppe da liegen, wo ich halt nur so den Grundcharakter wusste, dass das so ein verschüchtertes kleines Mädchen ist, die so Angst vor allem hat. Und dann habe ich irgendwie so einen Geistesblitz gehabt scheinbar und habe so gesagt, jo, wir können ja mal eine Talkshow machen mit dieser Figur hier. Du musst ein Interview mit der führen. Ohne ihm zu erzählen, was das für ein Charakter ist. So, und dann fing er an, dann zu moderieren und sagte, oh, heute haben wir einen ganz spannenden Gast hier bei uns und sie ist hier eine ganz aufregende Person, herzlich willkommen, Charming Traudel, so. Und dann saß sie halt neben ihm und guckte nur ängstlich in die Kamera und machte nur, also sie spricht ja, sie nuschelt ja immer nur ein bisschen vor sich hin. Und das war natürlich, Happe hatte natürlich dann, wie er so ist, das sofort begriffen und hat natürlich dann super da mitgespielt und spielte dann halt mit diesem verzweifelten Moderator, der halt kläglich scheitert, ein Gespräch ins Laufen zu bringen mit einer Figur, die nichts sagt. Und das war so ein bisschen, das war im Grunde dann die Geburtsstunde von Charming Traudel.
Gibt's das noch irgendwo auf?
Ich habe das noch und vielleicht, also ich habe tatsächlich vor kurzem, das ist ja das ewig her, und ich habe damals, weil es damals ja noch ein Studioprojekt war, tatsächlich noch so Harpe auf die Hand versprochen, dass das erstmal so ein Studiending ist und dass das nicht veröffentlicht wird. Aber ich habe ihn jetzt vor kurzem tatsächlich mal wieder getroffen und ihn dann auch gefragt, ob ich es dann irgendwann mal benutzen darf. Und ich werde dann mal einen Ausschnitt irgendwann mal posten oder so.
Toll. Zumindest auf Social Media.
Genau.
Ja, mega. Gibt es von dir irgendwelche Folgen, die im Giftschrank
sind? Was war denn deine erste Geschichte?
Es gibt wirklich eine Folge, die im Giftschrank noch beim NDR liegt. Die haben mal bei mir in meinem ersten Restaurant gefilmt und wollten einfach nur die Geschichte der kleinen Köchin erzählen. Ich hatte, glaube ich, gerade den Stern bekommen. Da gab es auch noch nicht Polettos Kochschule. Und ich muss schon sagen, vielleicht hat's damals doch ein bisschen abgefärbt. Also ich hatte ja einen sehr cholerischen Ausbilder, Heinz Winkler. Also wirklich so ein Küchenchef der alten Garde, wie man ihn von Ratatouille kennt zum Beispiel. Und ich muss sagen, dieser ganze Stress und dieser Druck, das so perfekt zu machen, war für meine damals Mitarbeitenden nicht so gut. Da habe ich ganz schön rumgeschrien. Und das ist dann auch im Giftschrank des NDRs gelandet.
Auf deine Initiative hin oder weil die gesagt haben,
ja,
wir schützen sie?
Auf meine Initiative, weil das war nicht jugendfrei.
Oh. Und über die erste Appearance haben wir schon oft geschnitten, gesprochen.
Die hat sich auch rausgeschnitten.
Sie hat sich nämlich geschnitten bei ihrem ersten Auftritt im Fernsehen.
Schön, ja. Ja, das war bei Kerners Köchen. Ich war total stolz, dass ich dort mitwirken durfte, weil das waren ja damals die bekannten deutschen Fernsehköche. Tim Melzer, Alfons Schuberg, Johann Lafer und jetzt kam ich dazu. Und ich war auf der Vorspeisenposition, die sowieso echt scheiße ist, weil du hast eigentlich nur eine Viertelstunde und nach Abzug von Begrüßung und bla bla mit Johannes waren es dann noch 10 Minuten für die Vorspeise. Und ich weiß noch wie heute, ich habe so einen ein Feldsalat mit Kartoffeldressing und Räucherei gemacht. Und ich setzte an zum Filetieren dieses Fisches und dann zack. Und mein erster Satz war wirklich nicht so, hallo, ich bin Cornelia Poletto, die Neue, sondern Entschuldigung, hat mal jemand ein Pflaster.
Ach süß.
Ja.
Fantastisch, oder?
Hatte denn wenigstens eins oder gab es dann Blut?
Ja, da ist ja richtig immer, da ist ja Feuerwehr im Einsatz hinter toll. Den Kulissen und so.
Wenn wir über erste Appearances sprechen, kann ich übrigens auch erzählen, dass Hapel Kerkeling mit meiner Appearance was zu tun hatte. Und zwar hat der uns im Tigerentenclub aus einer Holzkiste geholt. Der war da zu Gast in meiner ersten Sendung beim Moderatorenwechsel damals. Ja.
Ja.
Und wie ich finde, ein wahnsinnig netter Typ. Ich durfte anschließend mit ihm zusammen zum Flughafen fahren. Ich fand, das war ein ganz großartiger
ein großiger
Kerl.
Mensch.
Ein großiger Kerl.
Ein großiger genau. Typ.
Also fand ich sehr sympathisch. Das Coolste im Fernsehen ist ja sowieso, finde ich, wenn was schief geht. Ja. Und das zelebrierst du auch. Diese ganzen Outtakes, die du da immer so postest, habe ich auch mal einen riesen Spaß dran, das zu gucken.
Ja.
Eigentlich müsste man nur das senden, oder?
Ja, ja, das bringt einem schon immer in die Bredouille. Also ich mache ja seit Jahren Jan und Henry, die Erdmännchen für den Kika. Also eine Kinderserie, ein Fall für die Erdmännchen. Und da haben wir es ein bisschen zur Tradition natürlich gemacht, dass wir auch während der Dreharbeiten auch immer natürlich, wird immer artig eben mitgeschrieben, was wir da so filmen und so. Und natürlich immer, wenn dann irgendetwas schief geht oder wenn man sich verhaspelt oder irgendwas kaputt geht oder runterfällt oder sonst halt irgendwas Lustiges stattfindet, schreibt auch immer der Regieassistent dann immer schon Outtake in das Skriptbuch da rein. Und dann machen wir uns immer die Mühe, dass wir uns dann halt am Ende der Produktion oder wenn das alles fertig geschnitten ist, dass ich mich dann nochmal irgendwie hinsetze und das dann mal alles sichte, was da notiert wurde. Und dann basteln wir da so kleine Reels draus, die ich dann auch bei Instagram und YouTube und sonst wo irgendwie präsentiere. Was natürlich sehr viel Spaß macht, was den Leuten sehr viel Spaß macht, was manchmal fast schon den Nachteil hat, dass diese Dinge manchmal beliebter sind als das eigentliche Produkt.
Viel lustiger,
als das es gibt dann immer nur so Leute, dann poste ich manchmal irgendwas so, oh, wir drehen wieder und dann schreibt schon irgendwer drunter, wann gibt's die Outtakes? Ich sage, gut, Leute, wir machen diese Serie nicht, um Outtakes zu produzieren. Das ist ein Abfallprodukt, was halt noch zufällig dabei entsteht, aber ich garantiere jetzt nicht, dass da was Lustiges passiert.
Das Schöne ist, du kannst aber auch gar nicht anders, du kommst ja dann gar nicht aus deiner Rolle raus. Du bleibst ja das Schöne, wenn was schief geht, in deiner Rolle,
ja, ja. Ja, man ist ja manchmal dann so in so einem Strudel drin, dass man dann so in dieser Figur steckt oder man erwischt sich ja manchmal dabei, dass man immer noch denkt, vielleicht können wir es ja noch retten, wenn da was umfällt oder wenn der Kollege irgendwie hängt oder so und vielleicht merkt es ja keiner und deswegen spielen wir erstmal fleißig weiter, so und bis einer Stopp ruft oder bis wirklich irgendwie die Kamera ausgestellt wird oder weggesperrt wird. So, und ja, da entstehen halt manchmal Sachen, die man auch wirklich nicht planen kann. So.
Schönste Panne? Hast du das vielleicht noch im Gedächtnis?
Ja, es gibt ja natürlich immer so Szenen, wo man einfach irgendwie lachen muss. Das sind natürlich, also viele von diesen Outtakes, die man so sieht, in dem Moment, in dem sie passieren, sind sie oft gar nicht so lustig. Mhm. Weil man natürlich auch mal einen gewissen Druck hat oder einen Zeitdruck manchmal hat. Man weiß ja manchmal, was man noch alles an dem Tag schaffen muss. oder wie oft irgendwas steht, ja, wie oft was gemacht werden muss. Aber manchmal gibt es ja auch Sachen, die einfach schwer sind, wo jemand irgendwie, manche Puppen sind auch nicht so leicht, dann hast du gerade da irgendwie mit irgendwelchen Requisiten zu hantieren oder so, was dann anstrengend ist. Und wenn dann einer den Text vermasselt, dann ist es natürlich manchmal nicht so spaßig in dem Moment. Deswegen, wenn dann die Puppen manchmal den Schauspieler angreifen, Mann, du hattest einen Satz und du schaffst es nicht, ihn dir zu merken, dann meint man es manchmal vielleicht auch echt in diesem Augenblick. Ne? Das ist wie wenn man in der Küche schreit. Dann überkommt es einen. So, und dann ist es erst hinterher lustig. Und dann gibt es natürlich solche Outtakes, wo man einfach selber so einen Lachanfall kriegt, weil irgendwas passiert. Also wir haben ja oft den Michael Kessler dabei zum Beispiel, der immer unseren Kommissar spielt, wo wir immer sagen, das ist unsere dritte Puppe bei Jan und Henry. Weil der eigentlich, wenn der kommt, sag ich immer zu Carsten, heute müssen wir nichts machen, der Kessler ist da. Weil der ist irgendwie schon lustig von sich aus. Der ist sehr cartoonig bei uns, so wie er das so spielt und so. Und es gab schon durchaus so Szenen. Ich erinnere mich so an eine Nummer, wo wir im Vordergrund sieht man Jan und Henry stehen, die irgendetwas erzählen. Und im Hintergrund sollte einfach immer nur der Michael Kessler und die Petra Nadolny, die spielt immer seine Schwester, die sollten so zankend immer so durch den Flur rennen im Hintergrund. Ich konnte irgendwann nicht mehr, also wir haben ja so Bildmonitore, auf denen wir das Ganze sehen, ich konnte da irgendwann nicht mehr drauf gucken. Ich habe mir den ganzen Monitor mit Papier abdecken müssen, damit ich einfach nur noch meine Figur sehe und nicht mehr, was im Hintergrund passiert, weil ich einfach so lachen musste, weil von dem, was da hinter mir stattfand.
Großartig. Also solche Dinge solltet ihr beibehalten, immer schön Material posten.
Wir geben uns Mühe, viel zu stümpern.
Ich kann mir aber auch vorstellen, hin und wieder, vielleicht, ich meine, nun arbeitest du oft im gleichen Team und mit den gleichen Kolleginnen und Kollegen zusammen, aber ja. Es gibt sicherlich auch Leute der Schauspielkunst, die gar nicht so auf diese Impro-Nummer reagieren können, auf das, was du denen da vor die Füße, also...
Aber nichts. Auch das kann ja
manchmal, so aus eigener
Erfahrung. Das kann ja auch der Spaß sein. Also ein bisschen so, das war wiederum die Geburtsstunde von Horst Ferdinand, dem alten Zirkuspferd. Die erste Sendung, in der ich das habe auftreten lassen, das war auch so ein Zufallsprodukt, da war Rebecca Simonet-Barum zu Gast, Schauspielerin aus
Lindenstraße,
der Lindenstraße, genau, die aus einer Zirkusfamilie stammt. Und so kam ich irgendwie nur drauf, irgendwie der so ein Zirkuspferd gegenüberzustellen, was dann halt so schusselig und ein bisschen verwirrt war und so ein dummes Zeug quasselte. Und also ich habe den Eindruck, sagen wir so, dass sie das jetzt in dem Moment nicht so komisch fand und da jetzt auch nicht das so viel Spaß damit hatte. Zumindest wirkte es so. Aber genau das war das, was das Ganze so komisch machte, weil man halt auch so ein bisschen diese reservierte Haltung von ihr sah. Und meine Devise war ja auch immer, je weiter einer zurückgeht, desto mehr rücke ich nach und dränge mich dann so auf. Ja, wo gehen Sie denn hin? Und was weiß ich, bin immer so hinterhergerutscht. So, und dadurch war halt, ja, das ist mal, wenn dieses Gefälle entsteht, das kann natürlich sehr viel Komik mit sich bringen.
Warst du schon mal bei Jim Henson bestimmt in New York? Weil du fährst ja regelmäßig nach New York, wie ich gelesen habe. Hast du den noch mal besuchen können oder die Werkstatt?
Also
oder?
Jim Henson ist ja seit 1990 verstorben. Den habe ich leider nie treffen dürfen.
Die Werkstatt.
Aber in der Werkstatt war ich tatsächlich schon ein paar Mal,
Ich durfte da auch schon mal drehen für den Tiergarten-Club damals.
Toll.
Da müssen wir alles unterschreiben, dass man nicht erzählt, wo das alles ist und solche Geschichten.
Jetzt hätte ich fast die Adresse verraten.
Beschreib mal so ein bisschen, wie war's?
Aufregend. Also ich werde das nie vergessen, wie das allererste Mal da war. Das ist ja, dann wirst du es ja, also wenn wir an derselben Adresse waren, da müssen wir uns gleich mal nochmal austauschen, im Anschluss an diese Sache hier. Das ist ja von außen sehr unscheinbar. Man weiß ja nicht, wo man da hingerät so. Und man hatte dann nur eine Adresse, wo ich mich wirklich fragte, bin ich hier richtig? Und dann klingelte man da irgendwo und dann ging eine Tür auf. Und das Erste, was ich sah, war Big Bird, Bibo, der da so im Eingang aufgebaut dann stand und einen so anglotzte. Und ich weiß nur, diese Tür ging auf und ich sah das und dachte nur, hier bin ich richtig. Und letztlich ist es ja lustigerweise, ich meine, ich habe ja auch meine eigene Puppenwerkstatt. Und es ist vergleichbar mit dem, was ich habe, natürlich in einer ganz anderen Dimension und viel größer und natürlich vollgepackt mit all meiner Kindheitserinnerungen da drin. Also da saßen sie dann alle von Grobi und Krümelmonster und Ernie und Bert und die Gorks und die Fraggles waren da und alles habe ich da gesehen und so. Und das war natürlich, also ich war irgendwie ganz baff. So, ich stand da, ich habe auch in dem Moment, ich glaube, ich habe auch zu irgendjemandem gesagt, also ihr könntet mich jetzt erschießen, das ist jetzt egal. Ich wollte einmal in meinem Leben hier sein, ich hätte jetzt alles, es wäre jetzt egal, ich würde jetzt, glaube ich, jetzt mit einem Lächeln im Gesicht, würde ich jetzt hier verrecken. Aber ich wollte einmal in meinem Leben hier stehen, das habe ich gemacht.
Muppets war bei dir auch ein Thema, oder?
Ja, klar.
Großartig, ne?
Eigentlich fast immer geguckt.
Ja. Mhm. Da war doch wahrscheinlich der schwedische Koch dein Vorbild.
Vielleicht hat der mich damals schon inspiriert, man weiß es nicht.
Ansonsten, New York, ist das noch so, dass du da jährlich hinfährst?
Ich versuche da immer wieder regelmäßig zu sein.
Ja. Weil?
Ich weiß es nicht, irgendwas zieht mich dahin. Ich mag die Stadt, ich mag die Atmosphäre, es ist irgendwie, ich mag die Menschen da, es ist, ich mag natürlich, ich bin ja auch so ein, ja, so ein Freund von diesen ganzen Broadway-Shows. Ich gucke mir dann den ganzen Broadway-Spielplan rauf und runter an und sowas und mach da viel. Also ich arbeite eigentlich auch immer, wenn ich dahin fahre. Das ist dann weniger Urlaub fast, als dass es einfach so ein bisschen auch so meine kleine Recherchetour ist.
Also es inspiriert dich auch ein bisschen.
Ja, total. Also ich komme da mit 1000 Ideen wieder zurück.
Mhm. Und weil gerade auch, ich meine, diese Stand-Up-Tradition in New York, die haben ja einen grandiosen Humor, wie ich finde, den man hier selten findet in
Ich kann das, ich habe das bis heute nicht fest ausfindig machen können, was es ist, was da anders ist. Also teilweise hat man ja ähnliche Sachen auch bei uns, selbst diese Musicals sind irgendwie anders. Es ist lässiger, die haben ein anderes Selbstverständnis dafür, sie haben auch eine andere Haltung. Ich meine, ich mache ja nun auch sehr viel Impro-Theater mit meinen Figuren. Und was halt so funktioniert, dass man einfach von den Zuschauern natürlich auch mit den Zuschauern arbeitet. So, und wo man einfach natürlich vom Publikum Input braucht. Und wenn du dir in New York eine Impro-Show anguckst und dann steht einer auf der Bühne und sagt, nennen Sie mir mal ein peinliches Erlebnis, dann melden sich 20 Leute, die einem die lustigsten Geschichten erzählen, was ihnen mal Peinliches passiert ist. Wenn du dich irgendwie hier in Deutschland auf eine Bühne stellst, was ist ein peinliches Erlebnis? Hast du erstmal ein bisschen Stille und wenn du dann nur ein bisschen nachbohrst, dann sagt mal einer irgendwie, im Fahrstuhl furzen. So. Das ist schon das höchste der Gefühle, was du manchmal kriegst. Also deswegen versuchen wir in unserer Show dann manchmal die Einforderungen doch etwas simpler zu halten. Dass wir einfach sagen, nennen Sie mir mal ein Tier. So, ich denke, ein Tier kriegt ja wohl jeder auf die Kette. So.
Wie ist denn das in London? Du bist ja gerade durch deine Tochter Conny viel in London. Ihr habt euch da doch auch Shows angeguckt, oder?
Ja, wir waren gerade im Theaterstück. Das war ein Weihnachtsgeschenk meiner Tochter mit Kate Blanchett, also Seagull. Und also die Möwe, eigentlich so ein Stück wie aus dem normalen Leben, wie halt so Menschen, jeder hat so seine kleinen Macken. Mhm. Und das war sehr, sehr lustig, weil natürlich auch der britische Humor sehr geil ist. Mhm. Aber auch wieder anders als die New Yorker.
Mhm. Ja, ja. Mhm. Aber es ist trotzdem eine andere Atmosphäre. Auch, ich finde auch als Zuschauer, man fühlt sich irgendwie anders, auch in diesen Theatern. Die haben ja auch andere Arten, also die Theater sind ja schon irgendwie anders. Das sind ja alles immer so etwas sehr kleine, eigentlich immer ein bisschen ungemütliche Sitze, in denen man da sitzt. Aber ich glaube, die
Am Anfang war ich so ein bisschen enttäuscht, habe ich gedacht, Mensch, das und das ist dieser Broadway, von dem die immer reden. Ja, ja. Und du sitzt da in irgendeiner in irgendeiner Kaschemme mit, weiß ich nicht, 150 Leuten und denkst dir, okay, das ist dieser Broadway, von dem die alle reden.
Ja, aber mich hat es eher so geerdet, weil für mich war das immer so was ganz Unerreichbares, ganz Weitweckiges, so, wo man in seinem Leben niemals sein wird. Okay. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie vorher hätte oder da irgendwas,
ich hatte zuerst Kontakt mit diesen ganzen Freizeitparks in Amerika und habe gedacht, okay, dann muss am Broadway aber richtig Knüppel auf dem Kopf sein in Sachen Entertaining und
dann hast du vielleicht die falschen Shows gesehen.
Vielleicht. Ja. Stomp habe ich, war nett. Ja. Das war, wo die mit allem möglichen so Musik machen, mit irgendwie Besenstielen und auf Tonnen kloppen und sowas. Und,
Besenstiel, ich habe da schon andere Sachen gesehen, da kamen noch mehr.
Wahrscheinlich war ich einfach nicht in den richtigen Shows. Aber das Schöne ist, du besprichst es ja auch alle so ein bisschen, diese ganzen Puppen, Universen besprichst du selber auch in einem Podcast, Popkultur, mit deinem Kollegen Herrn Schlichting.
Genau.
Kann man auch überall abrufen, wo es Podcasts gibt. Kann ich eine sehr große Empfehlung für aussprechen, weil finde ich toll, gerade diese eine Folge, die ich mir mal reingezogen habe, nicht nur eine, aber das war die, die am längsten bei mir im Gedächtnis geblieben ist, über die Weihnachtsgeschichte der Muppets.
Ja.
Drei Stunden habt ihr darüber unterhalten.
Ich glaube, über zwei Stunden. Also auf jeden Fall länger, als der Film lang ist, haben wir darüber geredet. Ich glaube, unsere Spitzenfolge, wir haben also unsere zwei, also die Fraggles waren lange unsere längste Folge mit 3 Stunden Und jetzt haben wir sie gerade vor kurzem getoppt mit Wallace und Gromit, weil ich mich vertan habe, weil ich dachte, Wallace und Gromit, das sind ja nur so ein paar Filme, die können wir in einem abarbeiten. Und schon während ich das dann die so Recherche machte, merkte ich, dass das ufert aus.
Das ist richtiges Nerdwissen, ne?
Ja, ich bin da sehr, also ich, ja, ich genieße das tatsächlich. Das ist ja mein reiner Privatspaß, dieser Podcast, so gesehen. Also mich, mit dem Julian bin ich ganz gut befreundet und wir sind eh so, wir tauschten uns eh immer wieder so über alte Fernsehserien und Shows aus und so. Also wir haben so eine gewisse Schnittmenge an Sachen, die wir beide toll finden. Und dann gibt's so, jeder hat so seine eigenen Serien oder Shows oder sonst was, was er gerne verfolgt. Und naja, wir haben uns eh immer so ausgetauscht und irgendwann sagte er so, wir können doch auch mal so einen Podcast machen, wo wir das uns über so Puppensachen unterhalten. Du bist der Experte, ich bin der Zuschauer und dann nehmen wir das irgendwie auf. So wie wir es sonst eigentlich auch sonst machen, wenn wir uns so unterhalten oder uns da irgendwelche WhatsApp-Nachrichten schicken. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, machen wir mal. Und dann merkte ich allerdings, dass ich dann auch, da bin ich wieder beim Perfektionismus, der einen so packt, dann halt anfing, okay, dann will ich aber jetzt nicht nur irgendwie das, was ich so als halbgares Wissen noch im Kopf habe über die Fraggles oder so, da erzählen, sondern ich will dann auch nochmal ein paar Fakten wissen. Und dann fange ich auch an, ganz viel zu recherchieren und zu lesen und mir natürlich alles anzugucken oder mir noch Sachen zu besorgen, die ich nicht habe und so. Und gehe aber da drin auf, also merke dann auch, wie viel Spaß das macht. Das ist ja auch immer so eine, auch immer so eine Kindheitsreise, die man ja selber dann auch nochmal begibt, weil wir verkoppelten das natürlich auch in unseren Gesprächen immer so ein bisschen mit der eigenen Erinnerung, wie haben wir das als erste Mal gesehen oder ne, da hängt ja immer so ganz viel dran noch, so in welcher Situation war man damals in dem Leben, als das zum ersten Mal
lief. Ja, und welchen Stellenwert hatte damals noch Fernsehen? Fernsehen hat ja einen ganz anderen Stellenwert als heute. Ne?
Eben.
Also wir sind ja mit Jim Henson oder Augsburger Puppenkiste aufgewachsen, du vielleicht auch mit irgendwelchen Kochsendern. Hast du selber früher, Conny, überhaupt Kochshows im Fernsehen gesehen oder Kochsendungen?
Nee, aber das war schon totaler Kult, als ich meine Ausbildung anfing, gab es eine Köchin bei Heinz Winkler. Und sie hat immer Bio aufgenommen und dann haben wir, das war immer Highlight, an unserem freien Tag gemeinsam gegessen, gefrühstückt und Bio geguckt.
Dabei Kochshow. Witzig.
Ja, das weiß ich noch.
Man sollte gar nicht glauben, dass dieses Puppenthema so viel hergibt, aber an dieser einen Folge zum Beispiel habt ihr euch wirklich das Szene für Szene abgearbeitet.
Ich habe
gedacht, okay, die erzählen jetzt echt den ganzen Film.
Ja. Also das machen wir dann, also wir haben immer unterschiedliche Herangehensweisen. Wir beschäftigen uns mit jeder Episode entweder mit einem Film oder einer Serie oder manchmal auch nur mit einer einzelnen Figur, weil wir ja zum Beispiel gemerkt haben, Sesamstraße hat so einen riesen Kosmos, das würde dem Produkt gar nicht gerecht sein, das so in einem abzuwatschen. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann picken wir uns dann vielleicht mal was raus und machen mal nur eine Episode, nur über das Krümelmonster und erzählen mal alles Wissenswerte, was es dazu zu erzählen gibt und so. Und dann hangelt man sich so durch. Und bei so einem Film passiert es dann oft, dass man den dann wirklich dann so stückchenweise durchgeht, weil man natürlich immer ganz viele Sachen dann entdecken kann da drin.
Und dann nutze ich dich jetzt eiskalt mal als Puppen-Wikipedia. Sag mir mal was über eine meiner auch großartigen Jugendserien, Alf. Was weiß ich über Alf nicht? Oder was gibt es Besonderes über Alf?
Oh, scheiße, Fangfrage. Alf war, glaube ich, unsere zweite oder dritte Folge.
Okay, das ist lange her.
Das ist schon, ja, so zwei Jahre jetzt her bald.
Ja,
ich weiß ja nicht, was du alles weißt, was du nicht weißt.
Ich weiß gar nichts drüber. Also da steckte jemand drin, das ist mir klar.
Ja, das
war keine Animatronic oder sowas.
Das ist ja so ein großer Irrglaube, dass immer viele sagen, ja, das war ja immer ein kleiner Mann in einem Kostüm.
Ja.
Das stimmt nicht ganz. Das stimmt nur in einzelnen Szenen. Eigentlich war Alf auch eine ganz klassische Handpuppe, wo einer drunter lag und mit der rechten Hand den Mund von Alf gespielt hat, mit der linken Hand die linke Pfote und dann ein zweiter Spieler hat die rechte Hand gemacht. Und es gab nur in der allerersten Staffel einzelne kleine Szenen, wo mal dann ein kleinwüchsiger Mensch dann in einem kompletten Ganzkörper-Alf-Kostüm steckte. Und das war dann aber immer so mit Schnitt verbunden. Das heißt, du sahst die Handpuppe, wie sie am Sofa sitzt, dann war ein Schnitt, dann siehst du, wie die aufsteht und dann zur Küche läuft und dann in der Küche ist wieder ein Schnitt und dann ist es wieder die Handpuppe.
Okay.
Solche
Geschichten.
Das wusste ich auch nicht. Mir ist auf jeden Fall gerade noch eingefallen, als ich Sesamstraße geguckt habe, da gab es auch noch Lieselotte Pulver.
Natürlich.
Da gab's
ja, und Horst.
Horst?
Horst Janssen,
gerade vor kurzem leider verstorben.
Ja,
genau, das waren auch damals meine Helden. Ja, ja. Und ich habe ja Herrn von Bödefeld geliebt. Das war meine Lieblingsfigur eigentlich. Grobi und Herrn von Bödefeld. Heute erzähle ich euch den Unterschied zwischen hier und dort. Du sprichst auch den Grobi.
Ich spiele und spreche ihn mittlerweile.
Ja, ja.
Großartig.
Das muss doch eine wahnsinnig tolle Ehre sein. Also du hast es ja sicherlich auch als Kind gesehen und plötzlich bist du da, steckst du da selber drin in so einer
Figur. Ja, ich hatte sogar im letzten Jahr in New York ein aufregendes Erlebnis oder eine aufregende Begegnung. Also es ist so halb aufregend, aber es hat nicht so das ganz große Happy End. Tatsächlich saß ich neben Frank Oz. Frank Oz ist der, neben Jim Henson, der große Hauptpuppenspieler der Muppets gewesen und der im Grunde der Erfinder von Miss Piggy, von dem Krümelmonster Bert und eben auch Grobi, den er also auch gespielt und mitentwickelt hat und so. Und ich war im Filmmuseum in New York, da fand eine Retrospektive von Frank Oz statt, also wo seine Filme und seine Werke, er ist auch Regisseur, gezeigt wurden. Und da war ich zu einer Filmvorführung, wo es hieß, im Anschluss wird er nochmal auf der Bühne auch zu so einer Podiumsgeschichte da anwesend sein. Und während ich also vorher noch im Kino saß und mir da The Dark Crystal gerade ansah, und neben mir war ein Platz frei, setzte sich im Dunkeln jemand neben mich und ich schiele so rüber und da sitzt tatsächlich dann der große Frank Oz persönlich neben mir und unsere Ellenbögen haben sich hier an der Seite berührt.
Das war
und ich saß natürlich die ganze Zeit da und dachte, was sage ich denn jetzt zu dem?
Na, auch hier?
Ja, es ist so, was man sagt. Man wusste, egal was ich sagen werde, es wird scheiße und peinlich sein. So, weil irgendwie so, ich meine, ich bin letztlich die deutsche Stimme von diesen Menschen und ich spiele im Grunde die Figur inzwischen, die er, also ich spiele sie in Deutschland, ich spiele sie ja nicht in Amerika, aber ich spiele sie halt in Deutschland und habe ja auch ihn sogar schon nachsynchronisiert, also Sachen, die er noch gespielt hat, habe ich schon eingedeutscht. So, und dann sitzt du immer da, denkst du so, jetzt sitzt er da neben mir, also da war ich auch mal so richtig so starstruck, so.
Und hast du was gesagt?
Natürlich nicht, also weil ich A, wusste nicht was und B, war aber auch keine Gelegenheit, weil es lief ja ein Film, ich kann auch nicht mitten während ein Film im Kino läuft, dann wird den so anquatschen, so, do you know who I am? So, I'm your voice in Germany. So, das war mir einfach zu peinlich und zu blöd und dann habe ich immer noch gedacht, naja, vielleicht gleich, wenn der Abspann läuft, dann ist vielleicht so eine Situation, wo man mal so kurz was sagen kann, aber das ergab sich dann nicht, dann stand er auch schon auf und war dann...
Und das endet meistens peinlich.
Ja.
Ich bin so ein großer Fariyadim-Fan, ne? Ich habe einmal den in der Lounge getroffen und es war mir ein Bedürfnis, ihm zu sagen, wie cool ich Jerks finde. Es war, don't do it.
Ja.
Es war schlimm. Ich habe mich hinterher...
Never meet your heroes.
Genau, ich habe mich in Grund und Boden geschämt hinterher. Es war wirklich nicht schön.
Ja, ladet den doch mal hierher ein.
Absolut.
Ja. Vielleicht hört er euch.
Er wird sich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern.
Ja. Du kannst dir ja einen Bart ankleben oder vielleicht lädt die Cornelia dir den Mascara da mal von damals.
Den Stahlblau.
Dann werde ich mich auf jeden Fall entschuldigen dafür. Lass uns noch, wir sind schon fast in der Zielgeraden unseres Podcasts, aber lass uns nicht unerwähnt lassen, dass du natürlich auch on Tour bist. Man kann dich sehen in ganz Deutschland mit einer Show.
Ja, die heißt Puppen gucken. Mhm. Das mache ich zusammen mit dem Carsten Hafke. Das ist eben besagte Show, in der wir sehr viel improvisieren. Die ist zur Hälfte improvisiert, zur Hälfte vorbereitet. Da sieht man alle, die man noch von früher kennt, auch auf der Bühne, Vivaldi, das Zirkuspferd, Purzel ist dabei, Charming Traudel.
Ich muss dir natürlich diese investigative Frage stellen. Hast du einen Liebling? Wen spielst du am liebsten?
Und da sage ich, die Standardantwort darauf lautet jedes Mal, man fragt eine Mutter auch nicht, welches ihr liebstes Kind ist.
Oh. Ja, stimmt, ist ein bisschen wie Kinder. Ne?
Also ich habe meine Lieblinge, aber ich sage nicht, wer es ist.
Okay.
Damit die anderen nicht beleidigt sind oder die Puppe zerrupfen.
Du bist in ganz Deutschland unterwegs, kann man auf deiner Homepage wahrscheinlich lesen, von deiner Firma. Du hast eine Firma, Big Smile,
genau,
nennt sich die. Und
oder auf meiner Instagram-Seite poste ich natürlich auch jedes Mal.
Die kennen wir sowieso von den ganzen Outtakes,
das
ist ja wohl ganz klar. Und das war extrem lustig mit dir.
Ich habe ganz wenig Rezepte bekommen, ich dachte, ich krieg hier noch was schon.
Deswegen habe ich dir doch schon mein Kochbuch an die Seite gelegt, Martin.
Gibt's dann hinterher. Die koche ich dann auf meiner Instagram-Seite alle nach. Ja. Mit Puppen.
Kannst du in deinem Apartment ein bisschen, wenn du deine Pfannen mitbringst.
Ich hoffe, in dem Buch sind Rezepte für zwei Platten drin.
Also echt so zwei Elektro-Platten.
Also ich bin gerade, man muss dazu
wie
sagen,
Oli P.
Ich habe zu Hause schon eine richtige Küche. Obwohl ich brauche jetzt Rezepte für drei Platten, weil ich habe einen uralten Herd, den habe ich noch von meinen Eltern geerbt. Also als ich zu Hause ausgezogen bin, das ist jetzt auch schon über 30 Jahre her, da haben die noch gesagt, wir haben noch einen alten Herd im Keller. Den habe ich immer noch in der Küche stehen. Das ist ein uraltes Ding noch mit diesen alten, fetten, rostigen Platten da oben drauf. Und da ist mir letztens einer explodiert. Also ich habe jetzt gerade nur noch drei. Ich muss jetzt dringend einen neuen Herd kaufen.
Oh ja, und wahrscheinlich eine neue Haushaltsversicherung abschließen.
Nee, das ist ja alles, geht noch, aber...
Wir können noch nicht Schluss machen, mir ist gerade noch was eingefallen. Bitte. Du warst bei der Königin des Hörspiels neulich, bei Heike Dine Körting.
Ja.
Und?
Ich war da.
Darf man davon,
oder ich weiß nicht, jetzt was verraten. Naja, sagen wir es mal so. Es ist so, ich habe gestern,
also. Es steht auf deiner Insta-Page.
Ich habe es gepostet tatsächlich.
So.
Ja, ja. Und sagen wir es mal so, ich habe zumindest die Erfahrung gesammelt, wenn man etwas ganz doll möchte, kann man es bekommen. Man muss es manchmal nur aussprechen, einen Wunsch. Das ist tatsächlich dem Podcast gedankt, weil ich auch in meinem Podcast immer wieder dem Julian um die Ohren haue, dass ich ein großer Fan der drei Fragezeichen bin und ich unbedingt da gerne mal mitmachen möchte, aber irgendwie keine Chance sehe, da reinzukommen, weil ich ja auch das Imposter-Syndrom habe und ja grundsätzlich falsch im Leben bin. Und ich habe das einfach so lange da erzählt, bis irgendwie die Wege sich geleitet haben und irgendjemand, Frau Körting, meine Telefonnummer verpasst hat. Und
das ist die Hörspielregisseurin in Deutschland, muss man alle.
Das ist die Königin, die Märchenkönigin, die ist unfassbar.
Die mit dem Namen vielleicht nichts anfangen
können. Ja, das ist, also es ist eine, also die Frau ist eine Sensation. Die ist also auch immer, sie ist ja schon etwas, nicht mehr die allerjüngste, aber wahnsinnig energiegeladen und topfit. Und was ich ganz faszinierend finde, sie nimmt immer noch auf uralten Telefunken Bandmaschinen auf. Es ist eine Zeit, auch das, wie mein Podcast, eine Zeitreise in sich. Also man steht da und überall hängen so Tonbänder rum, mit wo dann immer nur Geräusche drauf sind. Dame im Flur, Schritte, lachende Menge und irgendwie sowas. Und also ich durfte zumindest mal im Studio sein und ich durfte auch mal zwei Sätze in ein Mikrofon reinsprechen und aber das ist jetzt, der Rest ist noch vielleicht noch nicht so spruchreif. Also,
dich kann man demnächst als Papagei in Rocky Beach.
Nee, so weit habe ich es noch nicht geschafft, aber ich werde an passender Stelle zu passender Gelegenheit, wenn ich darf, darüber erzählen.
Das ist fein, dann kommst du nochmal wieder. Das war sehr schön mit dir. Großartig, dass das geklappt hat. Wir sitzen übrigens hier in Hamburg, direkt in der Cucina.
Genau.
Am Sonntag, so wie sich's gehört, an deinem freien Tag. Danke, dass du Zeit hattest für mich.
Danke, ich bleib einfach noch ein bisschen.
Genau.
Und red weiter, auch ohne dass die Mikros laufen.
Wir kochen gleich noch ein bisschen Pasta.
So. Also ihr Lieben da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Infos, Fragen, alles in den Shownotes könnt ihr loswerden. podcast@iswashase.de ist unsere E-Mail-Adresse, wollte ich schon sagen.
E-Mail-Adresse?
Ja, E-Mail-Adresse.
Da schreibe ich mal hin.
Das solltest du. Und wir sind natürlich auch wie immer über unsere Insta-Accounts zu fassen, zu bekommen. Und hören uns hoffentlich am übernächsten Sonntag wieder. Ihr Lieben, ganz herzlichen Dank. Macht's gut.
Dankeschön. Danke, Martin.
Tschüss.